Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Der Iran-Krieg tobt nun seit annähernd 2 Wochen und noch zeichnet sich kein schnelles Ende ab, auch wenn dies der US-Präsident wiederholt verkündet. Die Straße von Hormuz, die Meerenge, durch die normalerweise große Mengen an Rohöl transportiert werden, ist faktisch geschlossen und wird von keinem Tanker mehr passiert, mit entsprechenden Implikationen auf den Ölpreis, der auf sein höchstes Niveau seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs hochgeschnellt ist. Auch die Aktienmärkte sind aufgrund neuer Inflations- und Konjunktursorgen spürbar in Mitleidenschaft gezogen worden. Welche Szenarien zeichnen sich also kurz- bis mittelfristig an den Finanzmärkten ab? Darüber sprechen wir heute mit Michael Koopmann, Abteilungsleiter Aktienresearch, und Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden. Mein Name ist Oliver Finger, ich bin Analyst in Sörens Team. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo Olli.
Hi.
Ja, Michael, vielleicht mal die erste Frage an dich. Wir haben ja letzte Woche schon über den Konflikt rund um den Iran gesprochen und seinerzeit vor allem die Ausgangslage beschrieben. Seitdem ist doch einiges passiert, denke ich. Wie würdest du die Situation heute, also sprich am 12. März, einordnen?
Ja, ich würde sagen, es ist immer noch relativ undurchsichtig. Ich glaube, wir hatten so am ersten Tag die Hoffnung, dass wir 2 Wochen später dann doch schon etwas klarer sehen würden, wie das Ganze und vor allen Dingen, wann das Ganze zu Ende sein könnte. Das würde ich jetzt sagen, ist nicht der Fall. Ich würde auch sagen, dass an den Aktienmärkten relativ wenig passiert ist, wenn man sich vor Augen hält, was da gerade in der Region im Nahen Osten passiert. Wir haben natürlich ein Auf und Ab gesehen, das ist aber völlig normal in solchen Phasen, auch Nachrichten getrieben, weil, sagen wir mal, zumindest die amerikanische Administration auch nicht für Klarheit sorgt und beiträgt, sondern ja durchaus widersprüchliche Aussagen kommen. Wir haben natürlich ganz erhebliche Volatilität im Ölpreis gesehen, werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen länger drüber sprechen. Aber in Summe würde ich jetzt sagen, ohne das Fazit auch nur annähernd vorwegnehmen zu wollen, dass nicht besonders viel passiert ist und dass da noch sehr stark momentan die Meinung vorherrscht, dass es eben nicht besonders lange dauern wird, dieser ganze Konflikt.
Du hast das Stichwort jetzt schon gegeben, Öl, Sören. Viele Marktteilnehmer schauen ja derzeit vor allem auf den Ölpreis. Ich glaube, ich habe vorhin geschaut, wir sind heute wieder plus 5%, irgendwo im Bereich 98 US-Dollar. Also sehr volatil, der Markt aktuell. Warum ist dieser Konflikt ausgerechnet für den Energiemarkt so sensibel?
Ja, also wir sind volatil, hast du recht, wir sind aber auf hohem Niveau. Also wir waren zwischendurch bei 120 in der Tages. Aber ich sage mal so, alles um 100 ist schon ein deutlicher Anstieg. Natürlich ist diese Straße von Hormuz ein Nadelöhr für die globale Energieversorgung. 20-25% der globalen Erdöl- und Flüssiggastransporte müssen da durch. Da sitzen einfach wirklich große Exporteure. Saudi-Arabien ist dabei, Katar ist dabei, der Irak ist dabei. Die müssen da alle durch. Und das ist einfach momentan, ich glaube, es fährt ab und zu mal ein Schiff, was quasi iranisches Öl transportiert in Richtung China. Okay. Aber es sind wirklich sehr, sehr wenige, verglichen mit sonst einem sehr hohen Verkehrsaufkommen, nenne ich es mal. Und das ist einfach ein Punkt, wo man sagen muss, aktuell ist es vor allem eine Preisfrage. Ja, es ist ein hoher Ölpreis, ja, aber die Versorgungslage ist noch gesichert. Man hat jetzt auch von Seiten der Internationale Energieagentur die Freigabe von größeren strategischen Reserven beschlossen. Das wird auch von den teilnehmenden Ländern unterstützt. Insofern, man hat versucht, hier die Angebotslage etwas zu verbessern. Das mag auch im Versorgungsengpass entgegenwirken, aber im Preis sieht man es nicht. Weil, naja, Michael, du hast schon recht, natürlich geht man davon aus, dass einigermaßen Zeiten herum, aber man ist sich halt nicht sicher. Insofern hat diese Reserve, die hält, lass es 20 bis 30 Tage sein, vielleicht auch ein Tick mehr. Aber damit kannst du eben keine langfristige Versorgungsproblematik lösen. Das ist nur ein vorübergehendes Instrument. Und das ist das Problem. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Und im Ölpreis sieht man es eben sofort. Gerade Richtung Asien läuft da sehr viel aus der Region. Europa ist weniger betroffen, ja, so ein bisschen was gerade an Flüssiggas. Aber gerade Erdöl fließt vor allem eben in Richtung Asien, China, Indien sind hier zu nennen, auch Japan ist zu nennen. Mhm. Und da hat man schon ein paar Reserven, aber es reicht halt auch nicht ewig. Also die Dauer des Konflikts ist zentral und aktuell herrscht noch die Meinung vor, es könnte irgendwann auch schnell wieder rum sein. Aber ja, mit einem Ölpreis von 100 Dollar hat sich das halt auch mal jetzt kurzzeitig geändert. Es kann auch schnell wieder in die Richtung gehen.
Mhm. Ja, es ist vor allen Dingen auch, wenn ich noch reinhaken darf, nicht nur der Ölpreis. Ne? Also wir hatten Gas angesprochen, das kann durchaus auch für uns hier in Deutschland natürlich zu einem Faktor werden. Unsere Gasspeicher sind leer, wie wir wissen. Der Winter ist zu Ende, das heißt, die müssten jetzt auch mal wieder aufgefüllt werden. Wir produzieren durchaus auch Strom aus Gas, im Sommer vielleicht weniger als im Winter, aber bei den Gaspreisen, die aktuell am Weltmarkt gehandelt werden, wird dann auch schnell der Strom hierzulande, jedenfalls für die Industrie, teuer, was dann auch konjunkturell wirksam würde. Und es gibt natürlich auch alle anderen möglichen Güter, die da noch durch diese Straße müssen. Da müssen Düngemittel durch, da wird Ammoniak ganz viel hergestellt da unten eben, weil es dort günstiges Gas gibt. Das heißt, auch diese Dinge sind dann jetzt nicht verfügbar. Die können auch nicht irgendwo anders jetzt mal eben produziert werden, weil dafür braucht man eben das Gas. Also das kann schon durchaus auch noch mehrere Sektoren der Wirtschaft betreffen, außerhalb des Energiesektors.
Mhm. Das DZ-Bank Research hat ja dazu drei Szenarien durchgerechnet. Ne? Also von der Deeskalation des Kriegs mit, sag ich mal, Ölnotierungen bei etwa 60 bis 65 Dollar bis hin zu einem Eskalationsszenario, wo der Ölpreis bei rund 110 Dollar stehen würde. Was müsste denn jetzt jeweils passieren, damit wir in eines dieser Szenarien laufen?
Ja, im Prinzip ist die Annahme für das erste Szenario Deeskalation, dass der Krieg sehr schnell vorbei ist. Da gibt es auch durchaus einen sehr markanten Punkt. Donald Trump hat kein großes Interesse, diese Folgen des Krieges wirklich langfristig durchzustehen. Der Krieg ist nicht wahnsinnig populär in seinem Land, bei seinen Unterstützern schon gleich zweimal nicht. Eigentlich hat er gesagt, er möchte sich aus solchen Konflikten eher raushalten. Niedrige Aktienkurse sind sicherlich nicht toll für ihn, die höheren Benzinpreise sind nicht gut für die Wählerschaft. Also, und er hat halt auch eine Wahl im Herbst vor sich, die Midterm-Elections, also für den Kongress. Das ist sicherlich auch was, wo er drauf schaut. Insofern hat er kein Interesse, dass das langfristig weitergeht. Insofern kann man schon sagen, diese Perspektive, Deeskalation, die ist eigentlich das, was wir als Hauptszenario gerade ansehen, eben aufgrund dieses, politischen Drucks, dem Donald Trump gegenübersteht. Man hat es auch schon ein bisschen gesehen. Ja, komm, war der Ölpreis deutlich höher, wurde aktiv und hat gesagt, ja, das dauert nicht mehr lange, wir sind im Zeitplan voraus. Und der Ölpreis hat dann auch reagiert. Das ist so die Voraussetzung für das erste Szenario. Im Prinzip eine Rückkehr auf das, was wir vor der Krise hatten. Ja. 65 Dollar ist das, was wir im Prinzip am Jahresanfang hatten. Das wäre dann relativ schnell auch wieder zu erreichen. Szenario 2 haben wir 80 Dollar angesetzt. Im Prinzip ist das so die Annahme, die USA mögen sich zurückziehen, eben aufgrund des politischen Drucks, aber die Lage bleibt sehr angespannt. Wir haben weiterhin Zwischenfälle, wo eben mal ein Schiff attackiert wird, beziehungsweise die US-Marine vielleicht auch Geleitschutz dann durch die Straße von Hormuz bereitstellt für Tanker, für andere Schiffe. Also das sind Punkte, wo man sagen kann, es kommt schon ein bisschen was durch die Straße von Hormuz. Es wird auch ein bisschen was kompensiert, dass durch Pipelines, die da unten vorhanden sind. Das sind Möglichkeiten, man kann auch in anderen Regionen so ein bisschen mehr produzieren. Also man kann zumindest versuchen, das ein Stück weit abzufedern, aber eben nur bis zum gewissen Grad. Das heißt, es kommt weniger als die Hälfte durch, ungefähr die Hälfte. Und das, es gibt so eine Faustregel, 1% weniger Angebot am Ölmarkt würde 4% höherer Ölpreis bedeuten. Das heißt, ausgehend von diesen 60, 65 Dollar, die wir Jahresanfang hatten, wären wir dann so im Bereich von 80 Dollar je Barrel. Und das dritte Szenario würde eben unterstellen, es kommt gar nichts durch. Es kann auch wenig kompensiert werden. Die Pipelines sind zum gewissen Grad schon ausgelastet. Man weiß auch nicht so genau, wie viel da möglich ist. Insofern einfach mal die Unterstellung, da ist nicht wahnsinnig viel zu kompensieren. Dann würden 20% des globalen Angebots fehlen. Und das würde dann eben wieder mit dieser Faustregel dazu führen, dass wir im Bereich von 110 Dollar unterwegs werden. Wobei ganz klar ist, in dem Fall haben wir ein Szenario, wo der Krieg wirklich weitergeht. Das heißt, wenn die USA sich zurückziehen, da ist Israel dann immer noch sehr stark involviert. Beim Iran gibt es kein Interesse daran, irgendwie auf eine Waffenruhe hinzuarbeiten, sondern man ist hier wirklich weiterhin in den militärischen Auseinandersetzungen. Und das würde natürlich auch dazu führen, dass wir weiterhin eine extrem hohe Volatilität haben. Und das ist ein Szenario, wo wir im Durchschnitt bei den 110 sind. Da wären die Preisspitzen natürlich auch deutlich drüber.
Jetzt habt ihr euch ja nicht nur den Ölpreis angeschaut, sondern auch die Auswirkungen auf die Konjunktur und auf die Inflation. Wie stark würden diese Größen denn in den verschiedenen Szenarien reagieren?
Ja, also ich sag mal, in dem Deeskalationsszenario sind wir wieder in dem Bild, was wir vorher hatten. Die Wirtschaft auch in Deutschland kommt in Schwung. Wir haben ein Wachstum immerhin über 1% in 2026 in Deutschland. Auch die EWU kommt gut daher. In den USA auch hier die Konjunktur weiterhin einigermaßen robust. Nicht ganz so dynamisch, wie sie vielleicht mal war, aber es ist immer noch sehr gut. Inflationsraten sind im Bereich des Zielniveaus, trotz des jetzt vorübergehenden höheren Ölpreises und Benzinpreises. Aber das passt alles soweit. Ja, auch in den USA kann man weiterhin die Zinssenkungen vorantreiben. Da ist im Prinzip nichts Schlimmes zu befürchten, keine nachhaltigen Effekte. In dem zweiten Szenario 80 Dollar, da hätte man schon eine leicht höhere Inflationsrate. Man wird es auch im Wirtschaftswachstum merken, ein bisschen zumindest, also ein leicht schwächeres Wirtschaftswachstum. Bei den USA muss ich sagen, das sind die Auswirkungen nicht ganz so gravierend, weil die halt Netto-Öl-Exporteur sind. Im Prinzip profitieren da auch einige davon. Von daher, da wären die Auswirkungen in diesem Szenario eher überschaubar. Und bei den Zentralbanken, naja, mit der etwas höheren Inflationsrate müsste die EZB vielleicht mal einen Schritt nach oben machen, etwas früher als geplant, aber jetzt auch nichts Dramatisches. Und tatsächlich haben wir auch schon in diesem Basisszenario, zumindest für 2027, auch einen ersten Zinsschritt drin. Also ist alles noch so einigermaßen im Rahmen. Bei den Aktienmärkten, da hätten wir jetzt ja ein bisschen eine Seitwärtsbewegung bis zur Jahresmitte und dann wird es aber auch in der zweiten Jahreshälfte deutlich nach oben gehen, so mal ganz grob. Bei dem dritten Szenario, da muss man ganz klar festhalten, es wäre gravierend, die Auswirkungen, weil man hier wirklich auch darüber nachdenken muss, wo haben wir denn ausreichend Öl? Ist die Versorgungslage gerade in Asien ausreichend gedeckt? Da haben wir Zweitrundeneffekte bei den Löhnen. Michael, du hast es angesprochen, auch verschiedene Sektoren hätten hier Probleme mit anderen Gütern. Das wäre wirklich etwas, wo man sagen kann, da sind deutliche Folgen spürbar, gerade auch in Deutschland und Europa. Wir würden an einer Rezession vorbeischlappen in Deutschland, aber nur, weil wir eben eine sehr starke staatliche Nachfrage haben. Es wäre wirklich etwas, wo wir erneut mit einem sehr schwachen Wachstum konfrontiert werden. Bei den Zentralbanken, hier wäre es tatsächlich so, dass wir hier von Seiten der EZB aufgrund einer deutlich höheren Inflationsrate, wir rechnen hier so im Bereich von 3,5% für den Euroraum, da müsste man auch mit den Leitzinsen deutlich nach oben gehen. Ja. Das sind einfach so Punkte, wo man sagen muss, das wäre wirklich ein Szenario, was mit deutlichen Einbußen beim Wachstum, mit deutlich höheren Inflationsraten und mit einem deutlich höheren Leitzins einhergeht.
Mhm. Herr Michael, du hast ja die Aktienmärkte schon erwähnt. Also was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist eigentlich so Szenario 2 oder noch schlimmer Szenario 3. Wir sind ja jetzt deutlich über $80 aktuell. Was würde denn das bedeuten für die Aktienmärkte, also sprich ein Ölpreis deutlich über 80 oder sogar auf $110 gehend?
Naja, zum einen muss man mal sagen, dass, wie wir schon gesagt haben, das sind Jahresdurchschnittswerte, die wir jetzt hier angenommen haben. Also alles das, was wir bislang gesehen haben, kann immer auch noch sehr gut zu diesem 80er-Szenario passen. Wenn wir zwischendurch bei 120 waren, einen Tag, dann macht das an dem Durchschnitt erstmal nichts aus. Insbesondere, wenn wir über die Notenbankpolitik reden, denn die würden sich jetzt von einem Tag Spike da nicht groß beeindrucken lassen. Wir haben aber natürlich vor ein paar Jahren zu Beginn des Ukraine-Kriegs gesehen, was eben dieses Zusammenspiel aus teurer Energie und daraus folgend eben höherer Inflation und dann auch steigenden Zinsen auch an den Aktienmärkten anrichten kann. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal eine ähnliche Gemengelage, die wir da momentan haben. Und es ist eben im Grunde erstmal nicht das Problem an den Aktienmärkten, dass die Zinsen jetzt teurer werden im Sinne von ihre Finanzierung wird teurer, die Unternehmen zahlen mehr für ihre Kredite. Das ist nicht der springende Punkt, sondern ich habe eben diese Abzinsungsthematik. Wir berechnen beispielsweise auch unsere Fair Values mit einem Discounted Cashflow-Verfahren. Ich diskontiere zukünftige Gewinne und Cashflows mit einem Zinssatz auf heute ab. Und wenn ich den erhöhe und die Notenbanken den erhöhen, dann bleibt eben weniger übrig. Das heißt, selbst bei gleicher wirtschaftlicher Aktivität, selbst wenn die Unternehmen nicht besonders viel weniger gewinnen oder umsetzen, sind die Aktien deswegen bei höheren Zinsen weniger wert. Und nicht umsonst ist die eigentliche Aussicht auf sinkende Zinsen, zumindest in Amerika oder stabile Zinsen hier in der Eurozone, in unserem Basisszenario ein wichtiger Grund für unsere im Grunde ja optimistische Aktienprognose, die wir in dem Szenario 1 haben, also in dem Basisszenario haben und die wir auch vor Eintritt in diesen Krieg hatten. Und insofern hängt sehr, sehr viel tatsächlich an den Zinsen, auch bei Unternehmen, die im Grunde jetzt nicht zinsintensiv unterwegs sind.
Ja, was man vielleicht festhalten kann, ist in diesem Szenario 2, wie gesagt, es ist so eine Seitwärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau, auch volatil natürlich, wenn wir sagen, es sind $80 im Durchschnitt. Aber die zweite Hälfte könnte trotzdem zumindest besser werden, weil man sich an Aktienmärkten schon recht schnell auch an eine neue Situation gewöhnen kann. Also man guckt dann irgendwann schon durch die Krise durch. Solange jetzt nicht davon auszugehen ist, dass wirklich eine globale Rezession droht oder zumindest mal die Diskussion über Rezession in wichtigen Wirtschaftsnationen droht, das kann man an Aktienmärkten, glaube ich, verschmerzen. Beim Szenario 3 müsste man halt wirklich den kompletten Ausblick nochmal neu überarbeiten von Seiten der Investoren, auch wirklich deutlich schwächere Wachstumsraten reinnehmen. Das wäre sicherlich dann neben den höheren Zinsen auch nochmal ein Punkt. Und da kann man davon ausgehen, dass wir Jahresmitte deutlich unter dem stehen würden, was wir gerade haben und zum Jahresende eher wieder auf den aktuellen Niveaus ankommen. Also da müsste man wirklich mit deutlichen Kursrückschlägen nochmal rechnen.
Ja, Aktienmärkte sind halt nicht dafür bekannt, ein Jahr seitwärts zu gehen. Ne? Das haben wir einfach gesehen. Wir haben es im letzten Jahr zu diesem sogenannten Liberation Day gesehen oder so. Da haben wir ratzfatz in ein paar Tagen 20% verloren. Und die haben wir momentan einfach noch nicht gesehen. Wir sind jetzt 10% unter dem Allzeithoch. Ja. Da ist nichts passiert. Und insofern ist dann auch für dieses Extremszenario auch ordentlich Luft nach unten.
Kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Ich weiß, es ist so ein bisschen Glaskugel, aber welche Wahrscheinlichkeiten gibt ihr denn aktuell diesen drei Szenarien und wie sicher kann man die weitere Entwicklung in den Szenarien überhaupt einschätzen?
Ja, also wir sind nach wie vor in unserem Basisszenario. Das heißt, unsere Annahme ist, dass dieser Krieg nicht ewig dauert. Also in diesem 60-65-Dollar-Szenario, und da haben wir momentan so 60% Eintrittswahrscheinlichkeit draufgeschrieben. Das ist das, was wir noch vor Augen haben, und gucken wir natürlich jeden Tag drauf und setzen uns auch jede Woche zusammen, ob das haltbar ist. Aber Stand jetzt ist das unser 60%-Szenario. Für das mittlere Szenario, für diese 80 Dollar, haben wir dann 30% angesetzt. Das wäre der logische nächste Schritt, wenn man irgendwann zu der Idee kommen würde, naja, ganz so schnell geht's wahrscheinlich doch nicht. Dann ist es einigermaßen wahrscheinlich, dass man zwischen diesen beiden Wahrscheinlichkeiten hin und her switchen würde, und dann bleiben, wenn ich richtig gerechnet habe, 10% für das adverse Szenario. Das hört sich erstmal gar nicht so weit weg an, die 110 Dollar, aber wie gesagt, es ist ein Jahresdurchschnitt, das Jahr ist noch lang. Das sehe ich momentan, und vielleicht will ich das auch nicht sehen, aber da würde ich momentan also mit 10% doch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit einfach draufsetzen.
Okay. Ja, ich glaube, was wichtig ist, diese Szenarien sind drei mögliche Szenarien. Es gibt diverse Grauzonen. Man könnte auch darüber nachdenken, ob man eine Bewegung im Ölpreis modelliert, am Anfang deutlich hoch, hinten runter. Ich glaube, das bringt an der Stelle nichts, sondern Wir haben damit einfach einen klaren Rahmen, in dem wir uns bewegen, wo man auch wirklich die Konsequenzen zumindest in der Richtung wirklich sehr klar ablesen kann, und darauf kommt es, glaube ich, an der Stelle an, weil die Unsicherheit einfach aktuell extrem groß ist.
Ja. Hängt wieder mal alles am Kopf von Herrn Trump. Ja. Vieles jedenfalls. Ja, vielen Dank, Michael, und vielen Dank, Sören, für die wichtigen und interessanten Einblicke zu diesem ja leider sehr ernsten Thema, aber es war sehr interessant. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 12. März 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.